Jutta Michels liest aus ihrem Roman Spurensuche, erschienen 2015 im Karl Schünemann Verlag.
Prolog. Bremen, 1930. Meinen Hausiererkoffer auf den Rücken geschnallt, schlenderte ich vom Bremer Rathaus durch die Böttcherstraße hinunter zur Weser. Die ungewöhnliche Architektur aus Sand und Backsteinen löste in mir Befremden aus. Die einstmals ärmliche Gasse hatte sich völlig verändert. Alles war neu, eigenartig gebaut und herausgeputzt. Es musste ein Vermögen verschlungen haben, aus den baufälligen Häusern wieder passable Gebäude zu machen. Manch marode Bausubstanz war gänzlich entfernt und durch neue Materialien ersetzt worden. Viele kleine Läden und Handwerksbetriebe gingen dort ihren Geschäften nach. Mittendrin ein Museum mit verbogenen Wänden und Spielereien an der Fassade. Jedes Mal versetzte mich diese Gasse in Erstaunen. Ein einfacher Mann wie ich, der täglich um sein Brot kämpfen musste und auch sonst nicht viel von der Kunst wusste, verstand den Sinn dieser Straße nicht. Aber das kümmerte mich auch nicht weiter. Für mich war es einfach die kürzeste Verbindung aus der Innenstadt zur Weser, wo sich mein Lieblingslokal befand. Am Abend zuvor war ich dort dem Lumpenhändler begegnet. Überall in den Schankstuben und auf der Straße hatte man ordentlich gefeiert. Die Befreiung des Rheinlands, die Tilgung der deutschen Schmach im Krieg, machte uns neue Hoffnung auf ein normales Leben. Gleichzeitig spürten zumindest wir einfachen Menschen auf der Straße jedoch die sich verschärfende wirtschaftliche Situation. Der Lumpenhändler und ich hatten bei einem Bier beschlossen, Bremen am kommenden Tage gemeinsam zu verlassen und in Richtung Sottrum zu ziehen. Mit seinem einfachen Pferdegespann fuhren wir durch die Straßen. Auf dem Leiterwagen sammelte der Lumpenhändler alles, was er zu Geld machen konnte. Laut wiederholte er seinen Reim und läutete eine große Handglocke dazu. Eisen, Lumpen, Knochen und Papier, ausgefallene Zähne sammeln wir. Von Hofstelle zu Hofstelle arbeiteten wir uns langsam vor. Der Lumpenhändler sammelte die Dinge, die nicht mehr benötigt wurden, um sie einer anderen Verwendung zuzuführen. Im Gegensatz dazu bot ich meine neuen Haushaltswaren feil. In meinem Handelskoffer steckte säuberlich eingenäht in vielen kleinen Taschen ein durchaus beachtliches Warensortiment. Der Lumpenhändler mochte sich nicht beklagen. Seine Geschäfte liefen recht zufriedenstellend. Doch für mich wurden die Zeiten schlechter. Das spürte ich nur allzu deutlich. Der mobile Handel war die letzte Möglichkeit, mich finanziell über Wasser zu halten, ohne der Armenkasse zur Last zu fallen. Früher war ich immer willkommen gewesen, brachte ich doch mit meinen Waren auch die neuesten Gerüchte und Geschichten aus der Stadt mit. Der letzte Schick in Sachen Mode, Skandale unter den Mächtigen oder die neuesten Erfindungen. Mein Spektrum an Geschichten war groß. Heutzutage war fast jeder mit sich selbst beschäftigt und die Kauflust hatte stark nachgelassen. Trotzdem rief auch ich meinen Spruch laut in die Welt hinaus. Horcht ihr Leute, eilt herbei, habt die Taler auch dabei, denn ich biete meine Waren feil. Ahausen in den 1990er Jahren. Nicht weit von hier ist jemand ermordet worden, den Täter hat man aber nie gefasst, flüsterte der alte Mann ihr zu und sah sie bedeutungsvoll an. Sie zuckte zurück angesichts der erschreckenden Mitteilung und des alkoholschwangeren Atems ihres Gegenübers. Der ältere Herr beugte sich noch weiter über den Kaffeetisch zu ihr herüber. Er übertrat ihre persönliche Grenze, den gewissen Abstand, den man zu Mitmenschen normalerweise wahrte. Sie konnte nicht weiter ausweichen. Die Rücklehne des Essstuhls ließ ihr keinen weiteren Bewegungsspielraum mehr. Dann spürte sie zu ihrem Erschrecken auch noch seine raue Hand auf der ihren. »Ich meine ja nur, weil Sie doch so ganz alleine dort drüben im Wald wohnen«, fügte er vorgeblich besorgt hinzu und zwinkerte mit dem linken Auge. Er genoss den Moment, sie schwieg, blickte ihn irritiert an und hoffte, dass er seine Hand zurückziehen würde. Die Berührung war unangenehm und zudringlich, fast schon übergriffig. Damit hatte sie auf dieser Feier nicht gerechnet. Obwohl sie im Grunde überhaupt keine Vorstellung davon gehabt hatte, womit sie rechnen sollte. Die Einladung zum Geburtstagskaffee ihrer Nachbarin hatte sie überrascht. Noch niemals zuvor war sie zu einem 85. Geburtstag eingeladen gewesen. In ihrer Familie wurde man nicht so alt. Ein weißes Alpenfeilchen in Händen war sie als letzter Gast zu den Kaffeekränzchen erschienen. Sie fand eine lustige Geburtstagsgesellschaft vor, die, so ließen die geleerten Likörflaschen auf der Kaffeetafel vermuten, dem Alkohol schon reichlich zugesprochen hatte. Mathilde hatte auf dem letzten freien Stuhl Platz genommen, wo ein unberührtes Gedeck mit Goldrand für sie bereitstand. Die Anwesenden beobachteten sie dabei genau. Doch insgesamt war die Stimmung angenehm, man begegnete ihr freundlich und aufgeschlossen. Nur der ältere Herr, der ihr am Tisch gegenüber saß, hatte sie eingehend gemustert und nun offensichtlich großen Spaß daran, Mathilde mit seinen Andeutungen zu erschrecken. »Was will er? Testen, ob ich ängstlich bin?«, überlegte Mathilde und beschloss, sich auf keinen Fall einschüchtern zu lassen. Die anderen Anwesenden kannten sich wahrscheinlich schon seit einer Ewigkeit und pflegten einen engen Kontakt. Entsprechend angeregt verliefen die Gespräche, die sich fast ausschließlich um die jüngsten Ereignisse im Dorf drehten. Allerdings war Mathilde aufgefallen, dass immer wieder auch kleine Andeutungen fielen und die Sticheleien zeigten, dass hier Menschen zusammensaßen, die mehr voneinander wussten, als so manchem lieb war. Nur mit ihr konnten die Gäste nicht so recht etwas anfangen. »Herrenschneider, hör auf mit diesen alten Geschichten«, forderten dennoch gleich mehrere der Anwesenden den älteren Herrn unisono auf. Der Herrenschneider lehnte wie so oft an seinem Gartenzaun und hatte die Arme darauf abgelegt. Er glich einem in die Jahre gekommenen Raubvogel, der die Straße auf der Suche nach einer Gesprächsgelegenheit hinauf und hinunter spähte. Stets beendete er seine kurzen Spaziergänge, indem er seine Position am Gartenzaun einnahm. Seine Frau begleitete ihn häufig, um dann ebenfalls am Zaun zu verharren. An diesem Morgen wollte Mathilde einige kleine Besorgungen im Dorfladen tätigen, und heute kam ihr die Gelegenheit zu einem Gespräch gerade recht. Die Erzählung von dem Mord hatte Mathilde doch tiefer verunsichert, als sie es sich eingestehen wollte. Wenn hier wirklich ein Mörder in Ahausen herumläuft, ist es sicherlich nicht verkehrt, mehr zu erfahren, dachte sie sich. »Sie haben mir vor ein paar Tagen eine sehr unruhige Nacht beschert«, begann sie ohne Umschweife das Gespräch. Der Herrenschneider und seine Frau sahen sich kurz fragend an, dann grinste er wissend. »Ist wohl doch ein wenig unheimlich, wenn man so allein im Wald hockt und nicht so recht weiß, was um einen herum passiert ist«, sagte der Herrenschneider, bevor seine bessere Hälfte ihm ins Wort fallen konnte. »Besonders, wenn man eine Frau ist und noch dazu recht jung und ansehnlich. Ich möchte mich nicht vor einem Phantom fürchten, deshalb bitte ich Sie, mir etwas mehr über diesen Mord zu erzählen«, ermunterte Mathilde ihn. Sein Gesicht bekam einen ernsten Ausdruck, seine Frau schüttelte den Kopf. »Ist besser, du redest nicht davon. Es waren schwierige Zeiten«, mahnte sie ihn. Doch Mathilde spürte, dass es ihm ein echtes Bedürfnis war, die Geschichte zu erzählen, und lächelte ermutigend. »Ich weiß es noch, als wäre es gestern geschehen«, begann er ohne den Einwand seiner Frau Beachtung zu schenken. »Es war ein Tag im April, als der Jagdpächter Runge mit seinem Fahrrad hier an unserem Haus vorbeiradelte. Es war kurz nach seinem 65. Geburtstag. Wir haben ihm noch alles Gute gewünscht. Er hatte im Dorf sogar ein kleines Schweinchen aufgetrieben, das er mit seiner Begleiterin zu allerlei Leckereien verarbeiten wollte. Das hatte ihm einer der Bauern im Tausch gegen Wertsachen überlassen. Jedenfalls hatte er kurz angehalten und mich dann noch gebeten, am nächsten Tag zu seiner Jagdhütte zu kommen, weil ich seinen guten Jagdrock flicken sollte. Also haben wir uns in der Frühe direkt nach dem Melken auf den Weg gemacht. Der Weg zur Weide führte direkt an der Jagdhütte vorbei und wir trieben unser Milchvieh vor uns her, weil der Ahauser Kuhhirte bereits dort war. Meine Frau wollte unbedingt mitkommen, weil sie hoffte, dass wir auch Frau Buchholz treffen würden. Eine feine Dame, die Herrn Runge oft in seine Jagdhütte begleitete. aber nicht, was Sie jetzt vielleicht denken. Sie war verwitwet und Herr Runge war immer sehr vornehm den Damen gegenüber. Und Frau Buchholz erzählte gerne Geschichten aus der Stadt. Das war damals wirklich immer etwas Besonderes. Jetzt interessiert uns das alles nicht mehr. Wann genau war denn das? Unterbrach Mathilde ihn. Das Schwein und die Erwähnung eines Kuhhirten ließen den Schluss zu, dass die Geschichte keineswegs so aktuell war, wie sie es zunächst vermutet hatte. Ja, zögerte er, ehe er zugab, das ist schon eine Weile her. Es war kurz nach Kriegsende 1946. Und ich sag dir noch einmal, dass du die alte Geschichte ruhen lassen sollst, fiel ihm seine Frau jetzt doch ins Wort. Das waren sehr schwierige Zeiten. Mathilde versuchte trotzdem wieder auf den Mordfall zu sprechen zu kommen. Wer war denn dieser Runge und wo genau liegt seine Hütte, erkundigte sie sich. Kennen Sie den Namen nicht? Alfred Runge? Sie kommen doch aus Bremen, oder nicht? Er war eine bekannte Persönlichkeit, Architekt. Er war in Bremen an der Planung und dem Bau der Böttcherstraße beteiligt. Mathilde staunte. Sie hatte nicht erwartet, dass es sich bei dem Toten um eine Berühmtheit der damaligen Zeit handelte. Und was hat es nun mit dem Mord an Alfred Runge auf sich, hakte Mathilde nach. Also, an diesem Tag haben wir uns darüber gewundert, dass die Fensterklappen der Hütte noch verschlossen waren. Das war ungewöhnlich. Runge war ein Weidmann durch und durch, den es am Morgen nicht in den Federn hielt. Außerdem hatten wir uns ja extra wegen des Jagdrocks verabredet, und er war immer ein sehr gewissenhafter Mensch. Also haben wir erst unser Vieh zum Hirten gebracht, aber auf dem Rückweg war noch alles unverändert und auf unser Klopfen reagierte niemand. Darum glaubten wir, dass er am frühen Morgen schon sein Revier kontrollierte. Es gab viele hungrige Menschen und einige suchten ihr Heil in der Wilderei. Wir haben dann eine ganze Weile auf der Holzbank vor der Hütte gewartet, aber es rührte sich gar nichts. Dann sahen wir sein Fahrrad, das unter dem Vordach der gegenüberliegenden Remise stand. Seine Sachen waren noch auf dem Gepäckträger. Und dann waren wir doch ernsthaft besorgt. Das passte alles so gar nicht zu Herrn Runge. Also haben wir noch einmal alles angeschaut, noch einmal geklopft und dann irgendwann durch das Fenster in der Tür geguckt. Er lag da im Flur und wir dachten, er hätte vielleicht einen Herzschlag gehabt oder so. Also haben wir versucht, die Tür zu öffnen. Eigentlich dachten wir gar nicht, dass wir wirklich reinkommen würden, aber die Türe war nicht verschlossen. Und dann, kurz zögerte er und ein leichter Schauer überlief ihn bei der Erinnerung, dann haben wir es gesehen. Er war blutüberströmt. Es war nichts mehr zu machen. Der Schrecken des Anblicks stand den beiden alten Menschen noch immer ins Gesicht geschrieben, stellte Mathilde fest. Dieses Erlebnis hatte sie wirklich mitgenommen.
Vielen Dank schon mal für diesen kurzen Einblick in Ihren Roman Spurensuche. Auf dem Cover steht ja nach einer wahren Begebenheit als Hinweis. Was bedeutet das denn ganz genau eigentlich?
Ja, eine wahre Begebenheit heißt, dass es wirklich historisch gesichertes Material gibt, dass ich also wirklich sehr viel Wert auf Recherche lege, dass ich Erinnerungen von vielen Mitbürgern gesichert habe, dass ich vielen Mitbürgern zugehört habe, die sich noch an die früheren Zeiten erinnern konnten, dass ich natürlich auch im Internet recherchiere. Ich in vielen Archiven war, um zu schauen, wie viel Material kann ich zu dieser Geschichte noch finden. Und ich lege sehr viel Wert darauf, dass also in den Romanen, die ich schreibe, der überwiegende Teil, also der Haupthandlungsstrang sozusagen, wirklich auch gesichert ist, sodass ich da wirklich ein gutes Fundament habe, auf dem ich dann gerade in so einer Mordgeschichte, die ja ungeklärt war, dass ich darauf aufbauen kann und dann vielleicht sogar zu einer Lösung komme.
Das klingt sehr, sehr spannend. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, in Ihren Romanen. Spurensuche ist nicht der einzige Roman, der von Ihnen bislang erschienen ist im Schünemann Verlag, sind außerdem noch Pfingstfeuer und Fahrendes Volk erschienen. Auch die nach wahren Begebenheiten. Erzählen Sie doch mal, wie kommen Sie denn dann an das Material? Wie werden Sie auf ein Thema aufmerksam?
Das Schöne beim Recherchieren ist, dass man immer mehr Material findet, als man eigentlich benötigt. Das heißt, in den eigentlichen Recherchen recherchiere ich eigentlich schon ungewollt für das nächste Buch, in dem ich nämlich wieder auf andere Themen aufmerksam werde. Man muss also so ein bisschen Gespür dafür haben, wo könnte noch etwas dahinter stecken. Und sobald ich das Gefühl habe, oh, da ergibt sich noch irgendwas oder das könnte vielleicht eine eigene Geschichte werden, weite ich meine Recherche dann aus, sodass es häufig vorkommt, dass wenn ich für ein Buch unterwegs bin und also Material sichere, ich dann wieder durch Glück und eben auch ein bisschen durch eine Spürnase auf neue Dinge aufmerksam werde. Und gerade auch bei uns auf dem Land ist es eben wichtig, dass man immer so bestimmte Stichworte kennt, die man dann praktisch anspricht, damit die Leute, mit denen man sich unterhält, wissen, in welche Richtung sie sich erinnern sollen. Und darüber finde ich dann immer mehr.
Jetzt haben wir ja, um nochmal zur Spurensuche zurückzukommen, Alfred Runge ist ja tatsächlich eine historische Persönlichkeit, der in Bremen eben am Bau der Böttcher Straße beteiligt war und zu seiner Zeit auch schon eine bedeutsame Persönlichkeit war. Wie sind Sie denn auf den Mord tatsächlich aufmerksam geworden?
Es gibt in Ahausen verschiedene Dinge, die einem erzählt werden, wenn man als Neubürger sozusagen in dieses Dorf zieht.
Vielleicht sollten wir kurz einmal, wenn ich Sie unterbrechen darf, sagen, Sie sind selbst ja auch in Ahausen ansässig. Sie sind nach Ahausen neu dazugezogen.
Ja, also ich bin immer noch Neubürger, obwohl ich jetzt inzwischen fast 30 Jahre dort wohne. Also ich bleibe zugezogen. Ich glaube, dass man heimisch ist, ist man erst in der zweiten oder in der dritten Generation. Und es ist so, dass einem dort verschiedene Geschichten erstmal erzählt werden. Das eine, das ist eine Geschichte, die kriegt man sehr schnell zu hören. Das ist die Geschichte der Gret von Ahausen. Da geht es um einen großen Brand. Das ist das erste Buch, was ich dann auch wirklich im Schünemann Verlag eben veröffentlichen konnte. Pfingstfeuer. Das ist eine Geschichte, die das ganze Dorf betroffen hat, weil eben der gesamte Dorfkern damals abgebrannt ist, 1933. Das wird einem relativ schnell erzählt. Und wenn man dann so ein bisschen, sage ich mal, das Vertrauen der Menschen gewonnen hat, dann bekommt man auch Hinweise auf einen Mord, der ungeklärt ist. Und spätestens, wenn man in Ahausen in die Kirche geht, dann kommt man an einem sehr großen Grabstein vorbei, auf dem der Name Alfred Runge steht. Und das ist ein ganz besonderes Grab, das viel länger erhalten geblieben ist als viele andere Gräber und als einziges wirklich einen monumentalen Stein hat. Und auch spätestens da fängt man natürlich an, darüber nachzudenken, wer war denn das und was ist da geschehen?
Und jetzt haben Sie sich natürlich dann auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Die Geschichte in Spurensuche ist ja so ein bisschen auch Ihre Geschichte tatsächlich. Wie ist das denn in Ahausen angekommen, als Sie angefangen haben, immer weiter nachzufragen und sich eben nicht davon haben abschütteln lassen, dass Leute gesagt haben, ach, das ist eine alte Geschichte, über die wollen wir nicht mehr sprechen?
Ja, es ist, hat viel mit mir auch zu tun. Ich habe wirklich 20 Jahre lang Material gesammelt und ich konnte mich gegen dieses Material eigentlich irgendwann gar nicht mehr wehren. Es war gar nicht meine Absicht, ein Buch dazu zu schreiben, sondern ich bin da so ein bisschen rangeführt worden. Das ist ein bisschen auch Schicksal. Zum einen lebe ich in einer Hütte, die Alfred Runge gebaut hat. Das habe ich dann im Rahmen der Recherche festgestellt. Dann habe ich immer wieder Bruchteile gefunden, teilweise sogar Materialien, mit Hilfe von anderen Menschen, die er mal vergraben hatte. Und die Geschichte mit Alfred Runge wird hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen erzählt. Und was mir dann aufgefallen ist, dass es zwei Varianten gab. Es gab die Variante, dass er eben von marodierenden Polen erschlagen wurde, was 1946 erstmal ganz logisch erschien. Und dann gab es aber auch die Variante, dass er eben erschossen wurde. Und mein großes Glück war, als ich nach Ahausen zog, da habe ich erstmal eine kleine Waldhütte bezogen, dass der Nachbar die Leiche gefunden hat von Alfred Runge und seiner Begleiterin und mir tatsächlich, so wie das in der Geschichte auch erzählt wird, davon erzählt hat. Und die beiden älteren Herrschaften konnten sich sehr gut erinnern und konnten mir dann natürlich erstmal ganz viel über Alfred Runge erzählen, über seine Begleitung, wie damals das Leben ablief, was für ein Mensch Alfred Runge war. Und über verschiedene Kanäle habe ich dann also eine ältere Frau kennenlernen dürfen, die Mitte 90 war, die als junges Mädchen Alfred Runge den Haushalt geführt hat. Und sie konnte mir natürlich eine ganz detaillierte Beschreibung geben, einmal seiner Lebensumstände und natürlich auch zu der Zeit, als er verstorben ist.
Das heißt, da hatten Sie natürlich sehr viel Quellenmaterial. Insgesamt sind Ihre Bücher, also auch die anderen beiden Bücher, immer historische Romane ja auch. Und die leben von einer sehr, sehr dichten Atmosphäre. Also man fühlt sich wirklich sehr in die Zeit ein. Bei Pfingstfeuer ist es ja einmal die Zeit um 1900 und dann 1933, als eben dieser große Brand war, den die Magd Gret 1900 vorhergesagt hat. Und im fahrenden Volk geht es ja tatsächlich sogar noch ein Stückchen weiter zurück. Das ist das späte 19. Jahrhundert und es geht auch um einen Mordfall, der in Ahausen geschehen ist. Wie fühlen Sie sich da rein in diese historische Atmosphäre?
Ich habe natürlich das Glück, dass ich dort lebe, sogar in der gleichen Straße, in dem zum Beispiel im fahrenden Volk dieser Mord geschehen ist. Und es gibt zum Teil die Gebäude auch noch. Und dadurch, dass ich eben so viel recherchiert habe, ich habe altes Kartenmaterial, ich weiß, wie die Wege früher liefen, ich habe die Erzählungen von älteren Menschen. So manchmal gehe ich auch einfach gedankenversunken durch den Ort und versuche mich selber so ein bisschen in der Zeit zurückzuversetzen, so dass man so selber ein Bild entwickelt oder verschiedene Bilder, die ich dann versuche zu Papier zu bringen. Also für mich ist es wirklich so, dass ich in Bildern schreibe, weil ich mir diese Geschichte selber vorstelle. Das ist also so ein innerer Film, der eigentlich läuft. Und das versuche ich dann aufs Papier zu bringen.
Vielleicht können wir noch mal kurz was über den Brand auch sprechen, also dass wir einmal kurz auch zu den anderen Romanen sprechen. Was ist denn die Geschichte von der Gret von Ahausen? Sie hatten das ja vorhin auch schon angedeutet, die in Ahausen so sehr bekannt ist.
Ja, die Gret von Ahausen hat auf einem sehr großen Hof gelebt, dem Timpenhof, und sie hatte die Gabe des zweiten Gesichts. Das heißt, sie kam als junges Mädchen, als Magd auf diesen Hof und hatte dann erstmal merkwürdige Anwandlungen, so wurde ihr das am Anfang nachgesagt, was sich immer weiter verstärkte. Das heißt, sie hat dann Dinge gesehen, die in der Zukunft passierten. Und nachdem einige kleinere Ereignisse eingetroffen sind, hat man also diese Gesichter, die sie hatte, wirklich ernst genommen. Und sie hat dann für Ahausen einen sehr großen Brand vorausgesagt, bei dem die Menschen in der Kirche sind und das Dorf quasi niederbrennt. Das haben die Ahauser so ernst genommen, nachdem sie eben gesehen hatten, dass andere Dinge eingetreten sind, die sie vorausgesagt hat, dass sie sogar Feuerwache gegangen sind. Was sie nicht gesehen haben, ist, sie sind also Sonntagsfeuerwache gegangen, dass dieser Brand an einem Montag stattfand, an einem Pfingstmontag. Damit hatten sie nicht gerechnet, aber das Ereignis ist tatsächlich so eingetreten, wie sie es vorhergesagt hatte.
Auch da gibt es ja noch eine weitere spannende Geschichte zu tatsächlich, denn das Feuer wurde ja ausgelöst auch von einem Kind in Ahausen. Auch mit diesem Kind haben Sie ja noch sprechen können.
Das ist richtig. Es waren genauer gesagt sogar zwei Kinder, wobei ich mit dem einen keinen Kontakt hatte. Aber das eine Kind, was wirklich im Alter von 3-4 Jahren dieses Feuer mit ausgelöst hat, war ganz lange Jahre Bürgermeister in Ahausen. Und interessanterweise ist er in dem Alter Bürgermeister geworden, in dem sein eigener Vater damals durch den Brand ums Leben kam und hat also dieses Bürgermeisteramt 37 Jahre lang ausgefüllt und hat versucht, diesem Dorf einiges wieder zurückzugeben.
Auch eine wirklich spannende Geschichte, vielleicht einfach der Vollständigkeit halber. Auch noch mal kurz zu Ihrem dritten Roman, das ist ja der letzte Roman, Fahrendes Volk. Da geht es um einen Mord, der in Ahausen geschehen ist auf einem Hof. Und Sie verknüpfen das Ganze mit dem Leben von Schaustellern.
Das ist richtig. Es ging mir bei dem Roman um verschiedene Aspekte. Es ging einmal um eine sehr merkwürdig oder uns jetzt sehr merkwürdig anmutende Polizeiarbeit, die natürlich damals noch in den Kinderschuhen steckte. Es war genau der Moment, wo dieser Wandel stattfand zwischen man hat wirklich etwas gesehen und derjenige, der beschuldigt wird, muss es eingestehen. Und dem Bereich, dass man Indizien auch wirklich gelten lassen konnte als Beweis dafür, dass jemand schuldig war. Dann ging es darum, dass dieser Mord, der in Ahausen im Landkreis Rothenburg geschah, aufgeklärt wurde in Leitmeritz. Das liegt in Böhmen in der Nähe von Prag. Und das war in der damaligen Zeit eine unglaubliche Entfernung. Die musste man natürlich irgendwie auch zurücklegen in dem Roman. Und es war ein weiterer Bereich, der mich sehr berührt hat, einfach, wie haben Menschen gelebt, die nicht in die Gesellschaft integriert waren? Wie konnten die ihren Lebensunterhalt bestreiten? Wie wenig Menschenrechte hatten diese Menschen eigentlich? Und was hat sich so jenseits dieser bäuerlichen Gesellschaft eigentlich ereignet? Das sind also so drei Aspekte gewesen, die ich da in diesem Roman verwoben habe. Und ich meine auch, dass dadurch eine sehr spannende Mischung entstanden ist.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Michels.
Das Gespräch mit der Autorin Jutta Michels führte Caroline Simonis vom Karl Schünemann Verlag. Die Romane Spurensuche, Pfingstfeuer und Fahrendes Volk von Jutta Michels sind im Bremer Buchhandel erhältlich. Und natürlich überall, wo es Bücher gibt. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterlesen.